Herzlich willkommen zur 351. Folge des Sneakpots. Der Sneakpot hat sich zurückgezogen in ein kleines dänisches Dorf. Mit mir hier, und sie gruseln sich beide, Robert Krüger.
Hallo.
Und Claudia Nördinger.
Hallo.
Vor Claudia muss man Angst haben. Stefan Giesbert.
Hallo. Echt?
Oder ist das Ben Shadow?
Ja, das ist ein Insider. Da war ein Typ, der sah aus wie Ben Shadow. Aber wirklich, also es gab so einen Shot, wo du da einen Freeze-Frame gemacht hättest, hättest du Ben Shadows neues Profilbild für Facebook gehabt.
Es lag aber auch daran, wie er so gekleidet war und so. So wie Ben manchmal im Winter, dann so eine Mütze und irgendwie so die Jacke, das passte einfach alles gut zusammen.
Okay.
Jo.
When Animals Dream.
Genau.
Worum ging's?
Oder im Original heißt der Når dyrene drømmer, was dasselbe heißt auf Dänisch. Ja, wie gesagt, wir befinden uns in einem dänischen Küstenort, wo offensichtlich es auch nicht sehr viel mehr gibt als eine Fischfabrik und ja, das war's. Und da arbeiten alle mehr oder weniger.
Ich las, es sei eine Insel.
Oder eine Insel, allerdings merkt man das nicht so richtig.
Nee, das merke ich wirklich nur im Lesen.
Und die Hauptperson für uns sind eine Familie, eine Tochter vor allen Dingen, Marie, die ist wie alt? 15? Oder sowas, 16?
Echt, ich hätte oder die älter geschätzt. Älter, 18? Ich hätte die jetzt so 18, sowas.
Ja gut, vielleicht 18.
Ja, vielleicht 17, sowas.
Und sie lebt mit ihren Eltern. Ihre Mutter hat irgendeine Krankheit, die sitzt im Rollstuhl und ist so ziemlich apathisch. Und ihr Vater und sie kümmern sich sehr liebevoll um die Mutter. Und es ist nicht so ganz klar, was das ist, was die Mutter hat. Und Marie fängt jetzt an zu arbeiten, eben in so einer Fischfabrik, wo sie dann Fische auseinanderschneidet. Und wir merken gleich, dass dort, also es ist schon eine relativ männergeprägte Welt, sehr viele junge Männer, die entsprechend ihr interessierte Blicke zuwerfen, aber auch durchaus zum Teil aggressiv auftreten. Und was wir auch relativ schnell merken, ist, dass da einiges so etwas, also dass da seltsame Dinge passieren und dass ein Teil davon auch mit ihr und ihrer Mutter zu tun haben und möglicherweise auch mit dieser Krankheit, die Mutter hat. Und sie vielleicht auch.
Und sie vielleicht auch, genau. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass das Ganze vom Genre her so ein bisschen zwischen Coming of Age auf der einen Seite, dann ist es dramatisch im weitesten Sinne. Und dann haben wir noch eine leichte Horror-Mystery-Grusel-Komponente, die von dieser Krankheit herrührt. Aber mehr wollen wir dazu, glaube ich, nicht
also
sagen.
Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man es so sieht. Also ob man das, was so passiert, eben eher als Horror-Mystery oder auch Grusel ansieht oder ob man es eher allegorisch liest. Da bin ich etwas unentschlossen. Und dann würde ich sagen, ist es eher ein Drama.
Ja, also dass man das allegorisch lesen kann, finde ich, steht ja erstmal abseits davon, dass ich mich erschrecke und dass es horrorartige Bilder sind und dass es auch gruselig ist, so
aber
wie ich da drin aber sitze.
Aber ich finde es nicht sehr gruselig und finde es eigentlich kaum horrorartige Bilder, erst recht nicht, wenn du das, was passiert ist, allegorisch liest. Also ich finde durchaus, dass du würdest ja auch über Kafka die Verwandlung nicht sagen, dass es Horrorgenre ist oder sowas.
Nee, aber wenn ich diesen Film sehe und das ist alles düster inszeniert und wir haben so teilweise blutverschmierte Szenerien, wo Leute irgendwie mit Horror, also es ist einfach horrorartige Bilder, dann weiß ich nicht.
Also ich finde, man kann es auch als allegorisch dargestelltes Sozial- und keine Ahnung, Charakterdrama lesen, auf jeden Fall.
Ja. Dass man es so lesen kann, da bin ich vollkommen bei dir. Aber ich finde trotzdem, dass die ganzen, also ich habe mich ein paar Mal erschreckt und ich habe ein paar Mal auch gegruselt und wusste.
Okay, also ich finde es ein bisschen eine sinnlose Diskussion eigentlich, okay. Weil wir, okay, du definierst das halt ein bisschen anders, aber ich finde nicht, dass man notwendigerweise feststellen muss, dass es ein Horror- oder ein Gruselfilm ist. Finde ich nicht. Aber
Ja, aber wenn jemand zum Beispiel sowas nicht sehen will, dann sollte man ihn schon davor warnen.
Gut, aber das ist ja nicht die einzige Frage, die wir zu beantworten haben, wie man jemanden davor warnt, dass er diesen Film sieht. Ich versuche, den Film so einzusortieren, wie ich glaube, dass es am zutreffendsten ist und bin unentschlossen, ob ich das als Horrorfilm überhaupt ansehe. Aber okay.
Wie gesagt, ist eine Mischung aus diesen Genres.
Ja, aber du hast dich schon ordentlich erschreckt, Bob.
Na, was heißt ordentlich erschreckt? Es sind relativ wenige Szenen, wo es wirklich so ist. Aber ich habe ein paar Mal so mit halb zugekniffenen Augen gedacht, jetzt könnte es gleich derbe knallen. Und manchmal knallt es dann und manchmal halt nicht.
Okay.
Meistens nicht, aber es sind halt so Szenen drin, wo du immer Angst hast, dass es jetzt gleich irgendwie was fürchterlich Erschreckendes passiert. Und das reicht mir dann schon. Das ist dann für mich schon Grusel.
Ja, das kann ich auch nicht so gut.
Also, der Grund, warum ich eben so die Lesart relativ wichtig finde, ist, dass ich zweifelhaft finde, ob der Film wirklich so zu verstehen ist, dass da irgendwas genuin, irgendwas Gruseliges passiert oder irgendein Horror, eine Horrorhandlung wirklich passiert. Also da bin ich eben unentschlossen. Aber letztendlich ist es eben einfach so, wir erleben dieses Mädchen in diesem Umfeld. Es ist klar, dass sie von diesem Umfeld in irgendeiner Form abgestoßen wird und dass sie und ihre Familie sehr misstrauisch beäugt werden und die auch ein Stück weit Angst vor ihrer Familie haben. Und wir werden dann eben daran herangeführt, wie sie selbst das wahrnimmt und was mit ihr passiert und so. Und dann sehen wir eben, wie ihr Umfeld darauf reagiert. Also viel mehr sollte man, glaube ich, auch nicht sagen.
Okay.
Über die Handlung.
Ja. Also die meisten Kritiken, wenn jetzt irgendjemand hingeht und eine andere Kritik liest, die meisten Kritiken spoilern das gnadenlos. Insofern könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Oder ob ihr bei unseren etwas vagen Andeutungen dazu, wo die Reise dann hingeht, bleiben wollt. Wie fanden wir das?
Schwierig. Ich. Also ganz am Anfang, so im Vorspann, dachte ich so, sieht gut aus, weil dann gab es ja so verschwommene, dunkle Bilder und so. Und da dachte ich so, wow, das könnte wirklich toll werden. Ich finde dann eigentlich, dass im Film es meistens eben so ein Realismus, düsterer Realismus ist, wie man ihn aus dem dänischen Kino auch ansonsten zum Teil kennt. Und erschrocken bin ich eigentlich gerade in diesen Hauptschreckszenen so nicht. Ich fand die eigentlich eher lustig, muss ich sagen, zum Teil. Und eigentlich hat mich auch ihr Konflikt nicht ausreichend interessiert. Also mich hat der Film nicht besonders eingefangen eigentlich.
Ja, also was mich immer stört, das ist vielleicht ein Problem, was ich vielleicht mit skandinavischen Filmen an sich, wobei ich auch schon skandinavische Filme gesehen habe, wo das nicht so ist, aber diese massive Reduktion von Dialog bis zu einem Punkt, wo er wehtut. Also klar, man sagt, diese nordischen Völker sind etwas wortkärger und das mag ja auch so stimmen, aber entweder komme ich dann damit nicht klar, das so zu zeigen, aber es waren so Sachen, wo ich dachte, jetzt mach doch einfach mal das Maul auf, jetzt redet doch einfach mal miteinander. Und die schweigen dann teilweise wirklich sich, also auch in Szenen, wo es überhaupt nichts zu schweigen gibt. Mädchen lernt Junge kennen, er bietet ihr eine Zigarette an und die Szene besteht zu 80% aus Schweigen. Und es sind so, und dann auch dramatischere Szenen, über die wir jetzt nicht reden können, wo die Geschichte wirklich mal davon profitiert hätte oder deren Verständnis ihrer Situation davon profitiert hätte, wenn sie mal einen Mund aufmachen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es von der Inszenierung her so gewünscht ist, dass wir da jetzt nicht miteinander reden, weil dann würden wir irgendwas erklären, was uns den Film hinterher abkürzen würde und dann haben wir nicht mehr genug Geschichte für den Rest übrig. Und das hat mich manchmal genervt. Also ich hätte manchmal einfach gerne, wenn ich die Information vorenthalten bekommen muss, dann bitte auf irgendeinem anderen Weg. Nicht einfach dadurch, dass die Leute sich stundenlang angucken und nicht miteinander sprechen. Obwohl sie offensichtlich Fragen aneinander haben, die sie einfach aneinander richten könnten. Machen sie aber nicht.
Also ich weiß nicht richtig, was du da meinst. Es stimmt, dass es sehr wortkarg zugeht in dem Film. Aber das ist für mich einfach eine Charakterisierung sowohl dieses Milieus, weil die sind eben nicht so Großstadt artikuliert. Und es wird auch über viele Dinge, wird einfach nicht gesprochen in diesem Umfeld. Und sie ist eben, die Hauptfigur, ist eben auch auf eine Weise isoliert, die es für sie sehr schwierig macht, so zu kommunizieren. Und also ich fand das in gewisser Weise schon schlüssig, aber ich fand, dass uns nicht ausreichend Einblick gegeben wird ihnen wirklich ihre Empfindung oder sowas. Also für mich ist das, weil da müsste ja eigentlich, also so wie der Film angelegt ist, müsste ja in gewisser Weise da der Schwerpunkt sein, dass wir verstehen, wie sich das von ihr aus anfühlt. Weil sie ist ja ohne Zweifel die Hauptfigur, von der aus auch wahrgenommen wird und so. Und davon habe ich eigentlich zu wenig bekommen. Ich habe nicht so richtig, also das war relativ schnell, gerade dann auch, wenn eben klar wird, was mit ihr passiert und so, war mir die Beobachtung ihrer Figur eigentlich viel zu stark von außen, viel zu stark darauf konzentriert, was passiert und zu wenig Introspektion.
Das Gefühl hatte ich nicht. Also ich hatte eher das Gefühl, dass es unrealistisch ist, wie sehr, also wie wenig sie zum Beispiel versucht, aus ihrem Vater rauszuquetschen, was mit ihr los ist. Also ich habe, ihre Motivation war mir soweit verständlich, aber gut, nicht immer, wenn sie dann immer wieder noch zur Arbeit gegangen ist, obwohl das Ganze schon sehr weit fortgeschritten war, wo ich dachte, warum tust du das noch? Aber gut, mir ging es eher um diese Kommunikation. Warum quetscht sie ihren Vater nicht mal wirklich aus? Warum sagt er ihr nicht, was los ist? Der weiß es doch.
Naja, weil das die Art ist, wie in dieser Familie nicht kommuniziert wird, ganz offensichtlich.
Ja,
also sie ändert ja nicht in dem Moment, wo ein paar Dinge passieren, ändert sie alle Regeln in der Familie, sondern es ist einfach so funktioniert diese Familie. Die leben miteinander und am Anfang scheint es eben so, dass sie so einen freundlichen Status quo haben und dann stellen wir fest, dass der darauf basiert, dass eben ganz gravierende Dinge einfach komplett totgeschwiegen werden. Also schwierig, ich weiß nicht, ich finde schon, dass der Film so ein paar ganz interessante Ansätze am Anfang gerade hat, aber dann wenn es mehr in diese meinetwegen Gruselhandlung geht und so, dann habe ich ihm einfach nicht mehr sehr viel abgewinnen können.
Ja, also da klar sind wir uns, glaube ich, einig. Punktemäßig würde ich das jetzt mal irgendwie bei 5 Punkten verorten. Der sieht teilweise toll aus. Die Hauptdarstellerin, ich habe gelesen, das ist ihre erste Rolle überhaupt. Das, also teilweise waren das Laiendarsteller, die da aus dem Ort genommen wurden, wo das gedreht wurde. Mhm. Dafür war sie wirklich toll. Also ich fand, sie hat das schon sehr, sehr gut gespielt. Und wenn sie wirklich keine Schauspielausbildung oder hat, dann ist das noch umso großartiger. Ja, aber insgesamt ist das ein Film, den ich relativ schnell wieder vergessen haben werde, denke ich. Mhm. Irgendwie so Mittelmaß.
Ja.
Das hatte aber wirklich Ansätze, groß zu werden. Aber ich glaube, das ist dem Drehbuch anzulasten, dass es das nicht geworden ist.
Ja, also ihr Vater wird ja gespielt von Lars Mikkelsen, also dem Bruder von Mads Mikkelsen. Und ich finde eigentlich alle drei, also ihre Mutter und sie, wobei die Mutter natürlich sehr passiv ist, aber sie, die Mutter und den Vater finde ich eigentlich alle drei gut. Und deswegen kann ich gar nicht so richtig erklären, warum der Film mich trotzdem so eigentlich so kalt gelassen hat. Also ich gebe 4,5 Punkte, weil er mich wirklich eigentlich letztendlich doch nicht so interessiert hat. Ich habe dann gemerkt, während des Filmes, er interessiert mich nicht richtig. Und ich finde ihn auch nicht spannend oder irgendwie so.
Ja. Jetzt sind wir übrigens gegen alle deutschen Kritiken, die ich überflogen habe, gebürstet. Die fanden alle mega großartig.
Ja. Ja, ich habe auch ein paar so Sachen gelesen. Das Bild im Internet ist ein bisschen anders natürlich. Da liest du doch eine Menge relativ negative Kritiken auch. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach ist es so, wenn man ihn großartig findet, kann ein Grund sein, dass man das Gefühl hat, weil er sich einem nicht irgendwie offenbart oder auflöst oder so, dass man dann der Meinung ist, das ist dann eben wahnsinnig tief oder so. Das kann so sein und ich verstehe es nur nicht, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Vor allen Dingen, ich bin auch der Meinung, wenn man den Film allegorisch liest, dann kann er eigentlich auch ziemlich platt sein. Also dann kann das auch nicht viel mehr sein als eine Allegorie auf sexuelle Rollenbilder und so weiter. Und dann bleibt nicht sehr viel mehr übrig als ein paar dunkle Bilder und ein paar ganz gute Schauspieler.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Könnt ihr verraten, was der Titel mit dem Film zu tun hat?
Ja, das ist so enigmatisch. Naja, ich weiß nicht, so richtig erklärt sich das eigentlich letztendlich auch nicht. Das ist halt so, naja, ein bisschen ist es so die Frage, was wird möglicherweise in einem geweckt oder sowas? Was schlummert in dir, von dem du gar nicht weißt, dass es da ist? Und was passiert, wenn es aufwacht oder so? So würde ich das verstehen.
Ja, so könnte man das im weitesten Sinne verstehen.
Aber so richtig
erklärt sich. Aber diese Frage ist tatsächlich, als wir aus dem Film raus sind, haben wir noch ein bisschen drüber geredet. Mhm. Und irgendwann, als ich dann in der U-Bahn saß und die Claudia dann woanders lang gefahren ist, habe ich dann nochmal kurz nachgedacht, wie hieß der Film eigentlich? Und dann habe ich eine Weile überlegen müssen, bis mir wieder eingefallen ist, was da am Anfang eingeblendet wurde. Und dann habe ich gedacht, wie hat denn das jetzt mit dem, ach so, naja, naja, so richtig, nee. Also dann dieser Gedankengang, der kam mir dann auch nochmal. Ja.
Also der Titel, würde ich sagen, hat vor allen Dingen die Funktion, so ein bisschen geheimnisvolle Stimmung zu verbreiten.
Genau, das kriegt er ganz okay hin.
Ja.
Okay, ja gut. Warum nicht?
Also das visuell Stärkste bleibt die Eröffnungssequenz.
Auf jeden Fall. Und dann, ich finde auch, als eben der Vorspann kam und dann der Titel und so, dachte man erst so, das könnte ganz cool werden, weil es klang irgendwie so, ja, verheißungsvoll.
Die Leute werden jetzt irgendwo so ein Filmplakat, ich weiß nicht, wie das Filmplakat aussieht, aber ich habe so ein paar Bilder gesehen, wo sie drauf ist, aus den Endsequenzen, wo sie natürlich dann ganz, ganz anders aussieht. Und wenn du das siehst und jetzt unsere Besprechung gegen so ein Foto hältst, dann denkst du auch, wovon reden die da? Okay.
Also interessant war auch, dass im Kino die Bewertung eigentlich auch eher auf der negativen Seite war, oder?
Also ja, also wir sind, glaube ich, als erstes mit raus, weil wir direkt am Ausgang saßen und sind dann nochmal zurückgegangen und haben nochmal gedacht, jetzt schauen wir nochmal kurz 5 Minuten, ob irgendeiner bei Daumen hoch reinwirft. Und solange wir da standen, hat das keiner gemacht.
Nein.
Keine Ahnung, ich habe es jetzt gerade nicht nachgeschaut, aber...
Sind viele rausgegangen?
Es sind
einige,
immer mal wieder Leute gegangen, aber jetzt nicht in großen Massen.
Okay.
Nicht so viele wie bei Charles Swan III. So viel ist klar. Ja, aber ja, also es würde mich interessieren, wenn jetzt Hörer den auch sehen und ihn wirklich gut finden, dann würde mich das sehr interessieren, was sie da so zu sagen haben. Weil ansonsten könnte es sein, dass sich bei mir das Vorurteil festsetzt, dass das halt so ein bisschen so ein Film ist, wo das Feuilleton sich darin gefällt, ihn toll zu finden oder so. Aber vielleicht gibt's ja auch ganz normale Kino, ganz normales Kinopublikum, die ihn toll finden. Jo. Stefan, noch irgendwelche Fragen?
Hast du schon Punkte gegeben?
4,5.
Okay.
Der Bob und ich haben auch eine ganz demokratische Abstimmung im Kino gewählt, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten, ob Mittel oder eher Daumen runter. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass einer von beiden ist bei runter und einer bei Mitte reinwirft.
Okay.
Was mich sehr daran erinnert hat, wie damals die Grünen dazu gezwungen waren, für den Kriegseinsatz zu stimmen, als sie in der Regierung waren und dann irgendwie 10 Leuten erlaubt wurde, doch dagegen zu stimmen, damit das sich dann am Schluss doch noch irgendwie so ausging. Und Ströbele dann glücklicherweise für ihn natürlich bei denen waren, die dagegen stimmen durften. Aber du wusstest halt genau, okay, es ist genau abgezählt, damit auf keinen Fall einer zu viel dagegen stimmt.
Ja.
Ja.
Ja. Okay.
Tja.
Nächstes Thema. Stefan, was hast du so angeschaut?
Ich war jetzt 3 Tage in England und habe dort kurz Salt geschaut, aber habe darüber schon geredet, weil ich ihn, als ich in Hamburg war, im Kino gesehen habe.
Das war und, das mit Angelina Jolie, die irgendwie Leute verhaut, ne?
Genau, ja, sie ist irgendwie Geheimagentin, sie ist dann doch von der anderen Seite oder nicht oder doch oder hin und her und ja. Ein spannender, vernünftig gemachter Thriller. Es gilt das Gleiche wie in Folge 148 oder so. Ich mochte ihn noch da schon.
Ja, das ist einer von denen.
Das war die Folge, die haben wir in Hamburg auf meinem Balkon aufgenommen.
Stimmt, du hattest ja mal eine Wohnung in Hamburg. Langsam.
Eine Woche, einen Monat, ja.
So, ich schaue gerade, wie der Film im Kino bewertet wurde und die Auswertung ist noch nicht online. Siehst du, da haben wir den Salat.
Ja. Also wenn da jetzt irgendwie 60% positiv rauskommt, dann wissen wir, dass die Sache fingiert ist. Also
die Tatsache, dass das noch nicht da ist, 3 Tage später, die sind doch noch am Fälschen, oder? Die frisieren noch die Zahlen. Das
ja, die wollen vielleicht erstmal so die erste Kinowoche ablaufen. Wenn sie den Leuten jetzt schon davon abreden, raten, da reinzugehen. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig für die, wenn die in der Sneak eben Sachen zeigen und die werden ganz negativ bewertet und dann laufen die 2 Wochen später bei ihnen im Kino an. Ist natürlich schon ein bisschen blöd, gell?
Das ist wahr. Da müssen wir
aber
mal
meinst du, die Leute
einen Interessenkonflikt
auf solche Bewertungen?
Ja, nee, aber jede Form von negativem Statement wird ja sonst vermieden natürlich, wie man an diesen Kinozeitschriften sieht und so, wo alles Mögliche in den rosigsten Farben geschildert wird.
Jetzt hast du eine Seite, also eine Facebook-Seite eines Kinos, die dann quasi Bewertungen veröffentlicht, die ungeschminkt schlecht sein können manchmal.
Ja,
das ist tatsächlich
also aus
ein Conflict of Interest.
Sicht Weise ist das schon etwas eigenartig, aber ja, schön. Klug, ja. Wir werden bald sehen, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade bei Filmen, die sehr schlecht bewertet sind, es immer doch auch eine Gruppe von Leuten gibt, die gerade deswegen reingehen, deswegen. Oder die vollkommen unbeeindruckt von irgendwelchen Bewertungen von irgendjemanden sind.
Ja, sagen wir ja auch immer, bildet euch eine eigene Meinung. Aber gut. Ich habe mal wieder so lustlos in den Verleihportalen rumgeklickt und bin dann irgendwie bei TED hängen geblieben, weil ich mir dachte, muss ich mir Seth MacFarlanes Teddybär mal anschauen.
Dieser Bär, der immer so unmöglich redet.
Ich hatte eigentlich mehr erwartet, dass der unmöglich redet. Also ich hatte jetzt so auf so ein Feuerwerk an unter der Gürtellinie Witzen geradezu gehofft, weil ich mal irgendwie Lust auf leichte Unterhaltung hatte. Und dann fand ich den Bär einfach viel zu harmlos. Also das Ganze hat mir wenig Lacher abbringen können. Das Verhalten von Mark Wahlberg ist in großen Teilen einfach nur dämlich, sodass man der Geschichte und seinem Problem, dass seine Freundin ihn dann verlassen will oder dann im Endeffekt auch verlässt irgendwann, einfach nur nachvollziehen kann, weil man sich denkt, der Typ ist einfach hohl, was soll das? Und der Bär, der reißt irgendwie 2, 3, 4 ganz okaye Witze und den Rest des Films, ja, ist, also ich hätte mir den wesentlich zotiger, wesentlich böser, wesentlich mit fieseren Kommentaren einfach, der Bär hätte noch, den hätte man auf 11 drehen müssen, aber hat man eben nicht gemacht und im Endeffekt fand ich die lustigste Rolle war dieses dicke Kind, was ihn entführen wollte, aber ansonsten, ich weiß nicht, kann ich nicht empfehlen.
Ich stimme nichts davon zu, aber das habt ihr ja vorher schon mal gehört. Ich fand ihn sehr lustig und habe ihn damals ja auch besprochen.
Da konnte ich mich jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern an deine Besprechung, aber wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch auf dem falschen Fuß erwischt, aber...
Also ich finde ihn nicht Hangover 1 lustig, aber fand ihn doch sehr unterhaltsam.
Ja, also
und
vielleicht
ich finde, dass Giovanni Ribisis Rolle fantastisch ist, also der Psychovater, das ist...
Ja, der ist super, das stimmt. Der ist super. Aber der kommt natürlich auch relativ wenig. Gut, der kommt ein bisschen mehr vor als das Kind, als das Dicke. Aber okay. Mila Kunis ist natürlich wie immer heiß, aber das rettet es auch nicht für mich.
Das war der Grund, weswegen du ihn geschaut hast?
Nee, ich wollte einen zotigen, bösen Teddy sehen, der die ganze Zeit echt fiese, politisch unkorrekte, miese Witze macht. Aber
vielleicht hättest du einfach 4-mal den Trailer schauen sollen.
Vielleicht. Der Teddy sitzt irgendwann auf der Couch und zählt auf, wie die 4 Dope-Sorten, die sein Dealer ihm angeboten hat, heißen. Das war der größte Gag, fand ich. Dann gab es da noch das hieß bleibende Schäden. So Witze hätte er die ganze Zeit machen müssen. Dann wär's das gewesen, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich ist das einfach mal wieder so ein Diskrepanz zwischen dem, was ich wollte und dem, was ich dann gekriegt habe.
Können die anderen den Teddy eigentlich sehen? Ich kann mich schon gar nicht mit
erinnern. Ja, der ist vollkommen real.
Der ist ein Star.
Der ist auch durch Talkshows getingelt. Der saß einmal bei Johnny Carson die Szene war auch gut.
Aber gut. Okay.
Ja.
Ja.
Okay, du hast, Ted. Also nicht so meins.
Du hast außerdem noch Pitch Black geschaut?
Ja, das war mal so eine Vervollständigungsklick, weil ich habe irgendwie Riddick und Riddick Chroniken eines Kriegers und dann, wie hieß der letzte jetzt? Der hieß... Keine Ahnung, also sind es mittlerweile 4 oder 3? Weiß das jemand?
3, also, glaube ich.
Pitch Black, Riddick, Chroniken eines Kriegers und Riddick.
Keine Ahnung, wie die letzten beiden jetzt heißen.
Also die letzten beiden hatte ich irgendwie beide in der Sneak, glaube ich, gesehen. Und Pitch Black fehlte mir noch. Ich glaube, der Christoph hat den irgendwann mal besprochen hier in der Sendung vor ewigen 100 Folgen. Und irgendwie habe ich den jetzt mal angeklickt. Ist erstaunlich, weil der ist noch gar nicht dieser ganze Necromonga, Weltraum, komische Herrschaftsklassen-Quatsch drin, der in den späteren Filmen auftaucht, sondern es ist einfach nur, die stürzen mit dem Raumschiff auf dem Planeten ab und dann wird's dunkel und kommen irgendwelche komischen Monster. Ja, kann man gucken. Ist wie ein Diesel-Action, aber ja, der hat mich ganz okay unterhalten, aber das ist natürlich nichts, was irgendwie besonders raussticht. Solide Actionkost, wenn man so will.
Okay.
Die Idee ist zumindest ganz cool. Ein Planeten mit 3 Sonnen, der dann trotzdem Sonnenfinsternis hat. Das ist irgendwie, das fand ich cool. Alle 22 Jahre.
Ja.
Stefan hat gerade ein sehr, Gesicht gemacht. Gut.
Ja, ja, ja.
Wie war's denn in England? Du warst da irgendwie, hast du letzte Woche gesagt, dass du nach wohin fährst?
In die Nähe von Birmingham bin ich gefahren. Etwas südlich von dort hat unsere Firma eine Zweigstelle. Und da musste ich einige Themen mit den Kollegen besprechen und war dort vor Ort. Und das ist, allein dieses Büro liegt halt einfach in der Mitte von nix. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, so 5 Reihenhäuser, wo in jedem Häuschen ein Büro ist. Also so irgendwie 10 Büros in einer Reihe oder 5, so 2 Etagen. Und aber wenn du aus dem Fenster guckst, grasen halt da draußen die Pferde. Und wenn du zur anderen Seite rausguckst, siehst du in 400 Meter Entfernung einen kleinen Bauernhof oder so ein Cottage oder weiß ich nicht, wie die Dinger da heißen. Und es ist halt nichts da. Aber es war sehr idyllisch und sehr schön. Und ja, das war wirklich, wirklich eine coole Zeit. Und abends waren wir dann auch noch, also ich war in so einem King's Court, hieß das Hotel, wo ich einquartiert worden bin. Und da war ein kleiner Pub dran und der war erstaunt, also war voller als gefühlt die Anzahl von Leuten, die in diesem Hotel sein konnten, insbesondere wenn man das verglichen hat mit dem, was am Frühstück da war. Und ja, da habe ich mich dann auch an den lokalen alkoholischen Gebräuen versucht. Und also ich kann es nicht so ganz verstehen, warum man ein Bier macht, was keine Kohlensäure enthält.
Das verstehe ich auch nicht.
Aber
das ist, in Deutschland wäre das einfach, da hast du beim Brauen was falsch gemacht. Da hast du dann
mach halt noch Hefe rein und tust noch ein bisschen in
Zucker, Fass, ein bisschen Zucker noch rein. Ja.
Zucker, genau, irgendwas. Ja, natürlich Zucker. Sonst mehr Hefe hilft nichts. Ja, aber die hat es irgendwie auch immer so gepumpt und es war nicht richtig kalt, aber man gewöhnt sich auch da. Also ich guck mal, ja, ich hätte gerne lokales Bier. So, ja, aber das schmeckt ganz anders hier. Ist kein Lager. Ich so, okay, ich riskiere. Ich mach dir erstmal einen Probierschluck. So wirklich so, das schmeckt ganz anders. Ja, gut.
Das ist erstaunlich, dass sie vor ihren eigenen lokalen Produkten erstmal so anfangen zu warnen.
Ja, gut, die hat das natürlich schon häufiger erlebt, dass Leute dort sind, die dann sagen, bäh, was denn das?
Ja, gut, aber wenn du jetzt wirklich kommst und sagst, ich hätte gern ein lokales Bier, so mit Begeisterung, dass ich möchte was ausprobieren.
Aber auch das hat sie bestimmt schon häufig gehört von Leuten, die dahinter gesagt haben, bah, nimm sie weg, die Blöre. Also.
Ja. Ich glaube, wenn du in Frankfurt sagst, ich hätte gern hier einmal von eurem berühmten Apfelwein, warnt dich niemand.
Nein.
Obwohl ich schon mit genügend Leuten, die nicht aus Frankfurt sind, hier Apfelwein trinken gegangen bin und deren in sehr spärlich möblierte Gesichter geguckt habe nach dem ersten Schluck. Und ich kann sie verstehen, ich mag das Zeug auch nicht.
Nicht? Ich finde es ja, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, das ist echt gut. Und wir waren dann, also vor allen Dingen, die zapfen das irgendwie, die pumpen das so per Hand aus dem Fass raus.
Also, aha. Das ist ja wieder eigentlich ganz cool. So.
Ja, das sah ganz lustig aus. Ja, da habe ich alle möglichen lokalen Sachen probiert. Also das Erste, das war wirklich eine Herausforderung. Vor allen Dingen, das war nicht bitter, wie so ein normales Bier bitter ist, sondern eher sauer. Also
wie Berliner Weiße, wenn man den Schuss vergisst.
Ja, sowas. Vielleicht hätte ich einfach noch irgendwie einen Schuss.
Himbeersirup.
Ja, ich überlege gerade, was die in der Bar stehen hatten, aber mir fällt immer nur Baileys ein und das möchte ich nicht in meinem Bier haben.
Gut, also du hast englische Biere getrunken und hast da in einem beschaulichen Reihenhausbüro, das finde ich ein cooles Konzept.
Ja, das war echt cool. So. Aber da sind dann irgendwie 10 Reihenhäuser, so irgendwie in, oder vielleicht sind es 30 in 5, 6 Reihen aufgestellt und da ist nichts. Da ist eine Anfahrt, da sind Parkplätze, diese Häuser und Wiese drumherum. Nix.
Nein, das ist alles eure Firma oder alles Firmen oder da wohnen dann auch Leute?
Nein, da wohnt keiner. Das sind alles nur Firmen. Unsere Firma, das sind in England, also in dem Standort in England sind nur 5, 6 Leute.
Okay.
Also es war wirklich sehr, sehr entspannt und sehr wenig, also da ist sehr wenig los bei uns. Es war sehr ruhig im Gegensatz zu bei uns im Büro.
Wie bist du hingekommen? Bist du geflogen oder durch den Tunnel gefahren?
Ich bin geflogen.
Ah, okay.
Morgens früh um 8. Das ist ja cool, auf dem Hinflug, du fliegst um 8 Uhr los, bist um 8.35 Uhr Ortszeit da. Und dann auf dem Rückweg dauert es plötzlich 2,5 Stunden. Und wir hatten noch Verspätung. Naja, egal. Und dann waren wir am nächsten Tag waren wir noch in Stratford-upon-Avon, in der Geburtsstadt von Shakespeare. Und haben seinen
Shakespeare.
So
klein ist jetzt gerade.
Man sollte das nicht schütteln, das geht. Oh, wenn keine Kohlensäure drin ist, ist auch egal. Dann ist egal.
Okay.
Der Scherz ist mir leider gar nicht eingefallen.
Aber jetzt ergibt alles Sinn.
Die haben das liebevoll geschüttelt, bevor sie es verkauft haben.
Ja, wir sind, haben wir uns halt das Geburtshaus angeguckt und sind noch so ein bisschen rumgelaufen, haben uns so ein Shakespeare-Theater angeguckt, also ein bisschen drin rumgelaufen, was man so sehen konnte. Und das ist sehr hübsch. Auch die ganze Stadt ist so niedlich britisch. Man möchte sofort Tee trinken gehen und so.
Pittoresk.
Ja, aber wohl normalerweise ziemlich Touristen überlaufen, aber am Mittwochabend um, weiß ich nicht, 7 oder so, als wir da waren, oder 6, war es halt nicht mehr so voll. Und es war auch so ein bisschen regnerisch.
Ich wollte gerade sagen, bei typisch englischem Wetter, oder?
Ja. Ja, wir haben einen fantastischen englischen Sommer erlebt. Schöner, waagrechter Regen und so. Also alles, was man...
Na, jetzt haben wir hier auch fast einen britischen Sommer.
Das stimmt, wir haben ganz schön viel Regen, das ist nicht so schön. Das für alle Hörer, die uns jetzt in 2 Jahren nachhören, es war der Sommer 2014, der so verregnet war. Ihr erinnert euch vielleicht noch.
Alle meckern über den Sommer. Wir haben jetzt mal 3 Tage Regen und davor hatten wir irgendwie 2 Wochen lang schönes Wetter.
Ich meckere überhaupt nicht. Ich stelle nur fest, dass es ziemlich viel regnet im Moment.
Ja. Ich finde es okay. Meine Balkon-Erdbeeren genießen das sehr. Die sprießen und wachsen. Das ist großartig.
Ich habe es ja lieber kühler als so heiß.
Ich wollte heute noch nach Aschaffenburg aufs Afrika-Karibik-Festival.
Das ist ein Fest.
Natürlich eher karibisches als afrikanisches Wetter jetzt dann.
So. Kommt drauf an, wo in Afrika du die
bewegst. Monsun-Regenzeit gerade.
Ja.
Ich bin vorgestern über das Bergerstraßenfest hier in Bornheim gelaufen, während ein Sturzbach die Bergerstraße runterkam. Also ich hatte auch keine Regenjacke, nichts dabei. Ich war durch bis auf die Unterhose. Und während ich da so lang laufe, ist oberes Bergerstraßen-Kerbfest gewesen oder sowas. Und da ist eine kleine Bühne und da ist der Björn aufgetreten. Unsere Hörer kennen den Björn, ja. Und hat da gerade ein Cover von Daft Punk gesungen, während drumherum Weltuntergang war. Und es waren genau 0 Leute stehen geblieben. Also vorher war da wahrscheinlich schon irgendwas los und danach, also währenddessen nicht mehr. Und ich kam dann aus der U-Bahn und dachte mir, hier muss doch irgendwo der Björn spielen. Dann bin ich da so lang gelaufen, habe ich den Björn gesehen, aber ich konnte da nirgends stehen bleiben. Es war Wolkenbruch. Aber die haben nicht aufgehört zu spielen, die haben einfach weitergemacht, wie diese Titanic-Band. Sehr beeindruckend.
Die Bühne ging aber auch nicht unter, muss man sagen.
Ja, aber die waren 2 Seiten offen, also angenehm war das bestimmt auch nicht mehr.
Du hättest dich doch einfach mit denen auf die Bühne setzen können. Der Björn ist doch gewöhnt.
Ja, aber die anderen Musiker kennen mich nicht und dann verscheucht mich einer von denen, bevor der Björn eingreifen kann, und dann habe ich den Salat.
Gehst einfach hoch, gehst den Björn umarmen, hältst ihn ein bisschen die Finger fest und so.
Ja, stimmt.
Drückst ein paar Tasten auf dem Keyboard, freut er sich.
Er war gerade am Singen, er hat Gitarre gespielt, glaube ich.
Oh.
Ja.
Ach, dieses Phänomen des vor niemanden Auftretens finde ich immer wieder ein tragisches.
Ich
wäre einfach nicht hart genug dafür, Musiker zu sein, weil mich das so fertig machen würde, in einen leeren
Platz. Bin dann abends nochmal vorbeigegangen, da haben sie dann, glaube ich, gerade irgendwas AC/DC-artiges gemacht und da standen ordentlich viele Leute davor, also da ist man kaum durchgekommen.
Also ich meine, hier gibt es ja wenigstens eine rationale Erklärung, die nicht ist, du selbst bist scheiße und niemand will dich anhören. Aber es gibt ja durchaus auch Situationen, wo du bei optimalen Bedingungen irgendwo spielst, also jetzt nicht ich, sondern Musiker, und es geht trotzdem keiner hin. Und so 1-2 Konzerte hat man ja mal erlebt, wo man irgendwie mit 3 anderen Leuten war, so ungefähr, also ich zumindest. Und das bereitet mir körperliche Schmerzen, da als Zuhörer dort zu sein. Und ich würde an diesem Abend sofort meine Musiklaufbahn aufgeben und nach Hause gehen.
Oh, das ist echt nicht schön.
Und Elektroingenieur werden. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber also,
das darfst du erst mit 42 Jahren.
Ich habe viel Achtung vor Leuten, die sich über einen längeren Zeitraum sowas immer wieder aussetzen und irgendwie damit umgehen.
Stefan, wir waren noch mal bei Gus Black im Nachtleben in Frankfurt. Mhm. Mit 8 Zuschauern oder so.
Nö, das waren mehr.
Naja, 12.
Also da war ich mit Claudia schon auf dem Konzert, da waren weniger.
Ja, was für ein Konzert waren wir wohl ganz wenig? Richtig. Du hast recht. Ja. Ja, oder
vor allem sind wir da als Fans des Bassisten hingegangen und nicht als Fan der Band.
Das stimmt. Und manchmal ist es aber eben auch so, ich meine, manchmal kann es ja auch so sein, dass ganz viele Leute da sind, aber alle dich scheiße finden, das ist auch nicht viel schön.
Das kennt man doch aus so amerikanischen Filmen, wenn dann so ein Gitter ist und dann schmeißen die immer so Flaschen nach vorne, die dann an dem Gitter abprallen. Und
Also ich habe das bei meinem ersten richtig großen Konzert erlebt, damals die Guardian Christmas Party in Aschaffenburg, und da waren irgendwie Blind Guardian und dann irgendwie alle möglichen anderen Bands, und da war so eine Band, die wurde von allen gehasst, die fanden einfach alle scheiße, die hat auch nicht reingepasst, es war halt so Metal-Publikum und die waren, ja, irgend so ein, keine Ahnung, Hard Rock, Soft Pop, Gott weiß was.
Hard Rock, Soft Pop,
keine Ahnung.
Das würde ich gerne mal hören.
Die waren echt so, also die haben halt so hardrockig getan, aber in Wirklichkeit war es halt sehr soft. Und die haben, am Eingang wurden so Flyer verteilt, wo irgendwie man sich irgendwie so eine Demo-CD von ihnen gratis zuschicken lassen konnte. Und es war dann eben, während die gespielt haben, haben alle Leute erst diese Flyer auf die Bühne geworfen, so zerknüllt und auf die Bühne geworfen, was natürlich schon ganz schön fies ist. Und dann fingen die Leute halt auch an und haben ihre Becher auf die Bühne geworfen oder sowas. Das war nicht so schön.
Ich glaube, das ist noch schlimmer, als wenn keiner kommt.
Ja.
Also wenn du so vor 5 Leuten spielst und die dich dann ja doch irgendwie cool finden, weil du irgendwie dann mit 5 Leuten natürlich eine ganz andere Art von Show machen kannst.
Oder wenigstens Mitleid mit dir.
Ja, irgendwas. Aber wenn du dann, wenn du, weiß ich nicht, mit vor 40 oder vor 100 oder vor 200 Leuten spielst und die dich auspfeifen oder alle gehen und du am Ende wieder mit 5 Leuten dastehst,
oh, ist das schon
irgendwie doof.
Aber stell dir vor, du spielst vor 5 Leuten und dann gehen 3. Das ist doch bitter. Ja, das stelle ich mir bitter. Und die haben vielleicht, die finde ich noch nicht mal scheiße, sondern die haben einfach nur einen Termin und haben es von Anfang an sich so gedacht, wir gehen da 2 Stunden hin.
Aber sie dachten nicht, dass es auffällt.
Und sie dachten nicht, dass es auffällt, weil sie dachten, dass sie unter 300 sind, aber sie können nicht anders. Und dann ist es so ein Statement, das sie gar nicht abgeben wollten, und der Musiker begeht dann Selbstmord. Und
also ich kann sowas nicht. Ich meine, ich kenne das ja als Dozentin so ein bisschen, wie das ist, wenn du mit einem Raum kommunizierst, der dich ablehnt. Also das ist mir ja zumindest bei einem Seminar mal passiert, dass eben so eine Mob-Stimmung entstanden ist gegen mich.
Echt?
Und ja, und das ist extrem unangenehm. Es ist wirklich sehr unangenehm. Und wenn ich mir aber vorstelle, dass du dann noch was anderes tust, in dem Fall war es ja so, okay, du vermittelst halt Wissen oder versuchst irgendwie was auszulegen oder so. Aber dass du quasi mit deinem selbstgeschriebenen Zeug dich auf die Bühne stellst und dich so exponierst und dann die Leute dir das Feedback geben, wir finden dich scheiße. Och, ich glaube nicht, dass ich das überleben würde. Deswegen gut, dass ich kein Talent für sowas habe.
Tja, wie sind wir echt auf das Thema gekommen?
Keine Ahnung. Gerade? Allerdings beim Podcast kann dir das ja auch passieren, ja?
Natürlich, ja. Gut, das lädt dann entweder keiner runter, das ist dir dann noch relativ
das
egal.
Okay, aber
wenn sie dann anfangen,
sie schreiben alle in die Kommentare, ihr seid so scheiße.
Ja, gut.
Hört doch endlich auf. Gab's ja auch schon.
Also. Ja, natürlich. Auf der einen Seite denke ich mir dann, warum hörst du dir das dann an?
Ja, also extrem unfreundliche Kommentare hatten wir schon auch schon mal.
Ja, ja.
Und aber nicht viele,
muss auf man sagen. iTunes gibt's eine Rezension, der auch meint, wer... weiß es, ich sollte lieber Fußpfleger werden oder so. Ich weiß die. Keine Ahnung.
Ja. Nee, gut, aber einer.
Ja, nee, bei Podcasts denke ich mir auch, weißt du, ehrlich, dann geh woanders hin. Weil es ist ja nun nicht so, dass das hier, wie Holgi immer so schön sagt, so ein Zufallsmedium wie UKW-Radio ist, wo du halt irgendwie reinschaltest und dann zufällig kleben bleibst. Sondern du entscheidest dich ja extrem bewusst dafür, Sneakpot zu hören, und du kannst genauso wieder aufhören. Also zwingt dich ja keiner. Gut.
Sollen wir mal zu den Hörerfragen kommen? Oder
sollen
wir erst noch diesen ganz besonderen Anlass heute feiern? Dass es die 351. Folge ist.
Und wir es letzte Woche einfach verpeilt haben.
Wir haben die 350 haben wir gar nicht gefeiert.
Nee, haben wir nicht gefeiert, dafür habe ich versehentlich 4 Minuten rausgeschnitten.
Zur Feier des Tages.
Was war denn da eigentlich?
Ja, kennst du das, wenn du dieses Mittelstück von unserer Anfangsmusik beim Schneiden irgendwo hinten dran sortierst, um dir dann ein lang genuges Stück davon abzuschnibbeln im Schnitt?
Ja.
Und dann hatte ich leider irgendwie diese Funktion für All Tracks eingeschaltet und habe halt alle Tracks gleichzeitig durchgeschnitten und hab's nicht gemerkt. Und hab dann das Reststück von der Mittelmusik, was ich nicht brauchte, weggeworfen und bei der Gelegenheit von den anderen beiden Tracks auch 4 Minuten weggeschmissen, ohne es zu merken. Und hab's halt nicht mehr Kontroll gehört und hab's dann rausgerendert, und das beginnt dann damit, dass Claudia irgendwie anfängt, den Film zusammenzufassen. Dann falle ich dir ins Wort, und in dem Augenblick, wo ich dir ins Wort falle, sind wir schlagartig irgendwie hinten, wo wir noch ganz kurz diskutieren, wie viele Punkte wir geben, und dann weiter.
Tja.
Und dann hat der Dirk auf...
Das war mal kurz und bündig.
Ja, hat der Dirk auf Twitter dann
mal knapp
angefragt und hat gesagt... kann das sein, dass da was fehlt? Dann habe ich reingehört. Ich war gerade im Auto auf dem Weg zu einem Kunden. Dann habe ich da mal umgeschaltet von dem, was ich gerade gehört habe, auf den Sneakpot, und habe das angehört und denke mir so, oh, was ist denn das passiert? Ups. Und dann war ich aber irgendwo in Düsseldorf und konnte gar nicht handeln, konnte gar nichts dagegen tun. Und dann habe ich es am Abend dann nochmal zurechtgeschnitten und zum Glück waren auch alle Daten noch auf der Platte, war jetzt nicht so dramatisch. Und während ich das repariert habe, ist mir auch klar geworden, wie ich das hinkonstruiert habe, wie das passiert sein konnte. Ja, und wer die erste Fassung der 350 noch hatte, hat jetzt eine Rare MP3, was es nicht mehr gibt. Weil
Collector's Edition.
Selbst ich habe sie nicht mehr. Also irgendwo.
So wie die blaue Mauritius, so ähnlich
genau,
ist das.
Ja.
Aber da muss man sagen, Dirk hat wieder auch extrem schnell gehört oder so, weil das Feedback kam ja sehr schnell, oder?
Richtig, ja. Das war Donnerstag, hatte ich den Termin? Nee, Mittwoch.
Nee,
hatte ich.
Mittwoch hast du es mir schon Mittwoch. Erzählt.
Ja, ja. Also, ja. Nee, da war es sogar schon Dienstag, glaube ich.
Ja.
Ja, doch, ich glaube so.
Und Q hat ja irgendwas kommentiert, dem ist offensichtlich nicht aufgefallen. Ich weiß ehrlich gesagt,
Hörer
das kann auch üble Nachrede sein.
Ja, aber es kam tatsächlich nur ein Hinweis darauf. Aber ich habe es ja dann auch gleich auf Facebook und Twitter gepostet, dass uns das passiert ist. Vielleicht haben dann andere Hörer
dann so gelesen.
Sich gar nicht mehr
irgendjemand geschwört. Dachte sich, wow, die haben ihr Konzept überholt, cool. Alles jetzt so viel schlanker.
Ja, das heißt, viel schneller. Es wird auch gar nicht mehr erzählt, worum es in dem Film geht. Es ist einfach nur noch, wir finden uns in einem, ja, aber ich fand es nicht so gut. 6 Punkte.
Ja, das ist eigentlich ganz schön, ja. Ich habe doch einmal eine Folge rausgehauen, wo gar nichts war. Und versehentlich nur eine, die alle Spuren auf stumm gestellt hatte und das dann rausgerendert habe.
Das muss man auch mal können.
Ja,
das war auch das ganz kann dir jetzt mit Reaper eigentlich gar nicht mehr passieren, weil du siehst ja beim Rendern diese Ausschläge.
Ja, stimmt.
Der einzelnen Spuren und wenn du das machst und du renderst 10 Minuten und kein einziger Ausschlag passiert, dann, also wenn da nicht stutzig wirst, dann hast du es schon sehr spät nachts gemacht, bist schon sehr müde und betrunken.
Soll vollkommen. Gut, Hörerfragen.
Hörerfragen. Erste Frage ist tatsächlich eine Q-Frage. Also alles, was ich jetzt Unverschämtes über Q behauptet habe, das werden wir jetzt ausgleichen, indem wir seine Hörerfrage besprechen.
Ganz nämlich, kurz, es ist die letzte Frage von Q. Also
richtig. Wir machen das jetzt immer so, genau. Wenn eure Hörerfragen aufgebraucht sind, dann rufen wir euch dazu auf, bitte neue zu stellen.
Was dazu führt, dass wir immer nur noch von denselben Leuten, die sich angepinkt finden. Nein, das stimmt nicht.
Nein, wir wollten,
auch
wir
alle müssen, anderen bitte.
Auch von allen anderen, ja. Das ist schön.
Ja, also auf meiner Liste stehen aktuell 9 Hörerfragen noch, wenn ich das richtig sehe. Also es wird Zeit, dass ihr mal was nachliefert hier. Naja, ein paar haben wir noch. Also, jedenfalls Q. Habt ihr einen Lieblingskomponisten für Soundtracks? Was ist euer Lieblingssoundtrack? Habt ihr einen Lieblingsscore? Gibt es auch einen Soundtrack-Score, den ihr gerne separat hört?
Antworten auf diese Frage, da sich keiner freiwillig meldet, springe ich mal an die Front.
Ja.
Score-Komponisten sind mir relativ egal.
Mhm.
Warte mal, jetzt müssen wir erstmal klären. Score ist das die Musik, die extra für den Film gemacht wird und so im Hintergrund dudelt, und Soundtrack ist, wenn so Musik, die, also so Bandmusik quasi in dem Film vorkommt, ne? Ist das richtig?
Also ich weiß, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob diese Aufteilung wirklich so funktioniert. Aber so
wird es
plausibel,
so wird es immer verwendet zumindest. Ob das jetzt wirklich so irgendwo schriftlich so festgehalten ist, dass das so richtig ist.
Also ich hätte irgendwie gedacht, dass wahrscheinlich, ich hätte eher Soundtrack als sozusagen den Überbegriff gesehen. Aber weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig sehe, warum ein Score kein Soundtrack ist. Aber gut, wenn das vielleicht so aufgeteilt wird.
Okay.
Ist egal. Jedenfalls, ja, beides betrifft uns jetzt gerade.
Genau. Also es dann, da, um in dieser Definition, die ich gerade aufgestellt habe, zu bleiben, ist mir Score meistens, also ja, das ist schön, wenn das funktioniert zum Film, und dann nehme ich das möglicherweise, wenn es besonders toll ist, auch mal wahr, dass ich denke, das ist jetzt aber nett gemacht. Das war zum Beispiel in dem Film, den wir vorhin gerade besprochen haben, wenn Animals Dream, da war an vielen Szenen so ganz dröhnende, Dubstep-artige Sequenzen drin, die sehr bedrückend wirken. Das fand ich zum Beispiel toll, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dann da denke, oh, wer hat das gemacht? Ich muss mir das merken. Und wenn der nochmal irgendwo in irgendeinem Film oder so, das ist mir dann echt zu egal irgendwie ein bisschen. Ich nehme das Wohlwollen zur Kenntnis während des Films, aber danach ist es wurscht. Allerdings Soundtrack, also wenn irgendwo Lieder von Bands, ob ich die kenne oder nicht, an Stellen drin sind, wo sie emotional irgendwie wirken bei mir, dann kann es passieren, wenn das in einem Film mehr als einmal vorkommt, dass ich entweder danach versuche, unbedingt rauszukriegen, was war dieses Lied, oder dass ich dann tatsächlich die ganze CD kaufe. Und der Teil der Frage war, glaube ich, auch, ob es Soundtracks gibt, die wir so noch hören. Ja, den von Lords of Dogtown. Den haben wir vor Urzeiten mal in der Sneak gesehen. Den habe ich dann gekauft und der läuft auch heute noch bei mir hoch und runter.
Der ist wirklich toll, ja.
Den hast du den auch?
Sehr gerne. Ja, der ist echt toll.
Den ja, es, gekauft. Es gibt ja auch Soundtracks, die man anhört, weil man sie toll findet, obwohl man vielleicht den Film gar nicht notwendigerweise so gut findet. Es gibt eben auch wirklich gute Soundtracks in Filmen, die einen nicht so begeistern. Einfach eine extrem Klar. gute Sammlung von Musik. Ja.
Genau,
und dann sagst
ja.
du, so auf den Punkt gebracht, in dieser Ansammlung würde ich das auf jeden Fall immer wieder gerne anhören, ohne dass der Film mich jetzt besonders anspricht. Gibt es für mich durchaus auch.
Ja, also bei Lords of Dogtown finde ich den Film auch ziemlich okay. Aber der Soundtrack ist da tatsächlich, den habe ich schon bestimmt 100 Mal gehört. Den Film habe ich, glaube ich, ein oder zwei Mal gesehen. Also da ist es, der Film ist in meiner Erinnerung mit positiven Emotionen verknüpft, aber jetzt nicht so, dass ich den irgendwie als DVD hier liegen hätte. Den Soundtrack wohl aber schon. Stefan, wie ist das bei dir?
Ja, als ich die Frage zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Soundtrack hören, das ist ein Quatsch, das mache ich überhaupt nicht. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann eben Lords of Dogtown, Moulin Rouge höre ich zum Beispiel auch gerne. Ich hatte noch einen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Also es gibt auch durchaus den einen oder anderen Soundtrack, den ich, ach ja doch, wenn es mal wieder 80er sein muss, dann höre ich gerne den Feuer- und Eis-Soundtrack. So auf dem Weg zum Skifahren. Ich finde, das ist so, das gibt einem das Skifahrgefühl. Als ich irgendwie vor ein paar Jahren mit dem Christoph mal Skifahren gefahren bin, da haben wir auch auf dem Weg irgendwie die Feuer- und Eis-CD dreimal durchgehört oder so. Also durchaus so, dass ich dann doch bei den einen oder anderen Soundtrack höre. Aber sonst so reine Musik, also jetzt, ja, es sind ja alles irgendwie Lieder, aber eben wenn es nicht so Songs sind, sondern nur so Musik, gibt es da für mich keinen Grund, das separat zu hören. Wohl aber, wie es dir ja auch geht, dass man bewusst, wenn man sowas entdeckt, so, oh Mensch, beim Film schauen, so, oh, das ist toll, dass man sich dafür begeistert. Also ich finde es schon schön und es steigert meinen Filmgenuss erheblich, wenn ich wenn ein schöner Soundtrack dabei ist.
Was find ich zum Beispiel vor ein paar Monaten von Ryan Bingham den Song, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie er heißt, komme ich vielleicht noch drauf, egal, von Ryan Bingham, ein Lied entdeckt im Tatort. Und dann habe ich dieses Lied, weil es in dem Tatort drin war und an der Stelle so wahnsinnig gut gepasst hat, habe ich schnell Shazam gedrückt noch, habe es rechtzeitig geschafft. Nee, Quatsch, gar nicht. Ich wollte es, Shazam hat nicht funktioniert, dann habe ich auf Twitter nachgefragt, wie dieses Lied hieß. Irgendjemand hat dann freundlicherweise geantwortet und habe rausgekriegt, dass das Lied auch Teil eines Soundtracks war, irgendeines Jeff Bridges Film, den ich nie gesehen habe und jetzt auch nicht mehr weiß, wie der hieß. Und es hat in diesem Film sowohl einen Oscar gewonnen für Best Soundtrack Dingsbums, als auch einen Golden Globe für dieses Lied quasi, dafür, dass das da für diesen Film komponiert wurde. Und das ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingssongs.
Wie alt ist der?
Kann ich dir nicht aus dem Kopf beantworten. Ich werde das verlinken, im Artikel werde ich das nachtragen. Mir fällt gerade der Name von dem Song nicht ein. Doch, The Weary Kind heißt der Song. Wie der Film heißt, muss ich
bestimmt
nachgucken.
Crazy Heart, oder?
Möglicherweise. Und das ist so ein Lied, was ich quasi über Soundtrack, wenn auch nicht aus dem Film, auf dem es eigentlich stammt, sondern durch die Zweitverwendung im Tatort entdeckt habe. Und dieses Lied treibt mir jedes Mal Tränen in die Augen, weil ich den Song so toll finde. Ja.
Ja, also ich mag durchaus auch Scores, obwohl ich jetzt, es gibt ja so Leute, die sind da totale Experten und hören praktisch nur Scores und haben diverse Lieblingskomponisten, so geht's mir nicht. Für mich gibt's eigentlich so zwei Typen. Einmal, wo ich einfach finde, dass ein bestimmter Komponist mit einem Regisseur zusammen einfach eine perfekte Verbindung ist. So geht mir das mit Umobayashi, dem Japaner, mit dem Won Kar-wai häufiger zusammenarbeitet. Und die Soundtracks höre ich auch separat vom Film rauf und runter, weil ich die einfach so absolut wundervoll finde. Und dann gibt's so Score-Komponisten, wo ich finde, dass die einfach zu vielen Filmen immer was Positives beitragen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel so jemand wie Nino Rota oder sowas sagen. Also klar, der Pate oder La Strada oder der Leopard oder sowas, der einfach, wo ich eine Reihe von Filmen kenne, wo ich mich dran erinnern kann, dass ich den Soundtrack einfach, und den Score in diesem Fall, wahnsinnig toll fand. Allerdings, dass es jetzt so rum ist, zum Beispiel wie bei einem bei Kamera oder sowas, dass ich von vornherein schon weiß, es kommt der Film mit diesem Score-Komponisten und das wäre vielleicht sogar ein Grund, warum ich mir das anschaue, das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Also ich glaube, es gab noch nie eine Situation, wo ich einen Film gezittert habe, weil ich dachte, da ist dann der Score von so und so.
Nee, ist bei mir auch nicht so. Ich bewundere allerdings die Leute, die diesen Job machen, die so, nicht die Komponisten für den Film, weil die können sich ja im Grunde mit dem Regisseur irgendwie darüber unterhalten, welche Stimmung sie ausdrücken wollen und dann legen sie mal los mit einem weißen Blatt, sondern die Leute, die hingehen und versuchen aus dieser unendlichen Fülle von Musik, die die Welt produziert hat, einen auszuwählen und zu sagen, jetzt brauche ich das und das muss dann aber mit dem zusammen und da auf irgendwelche Bands kommen, die einfach so wahnsinnig viel Musik im Kopf haben, um überhaupt diesen Überblick zu haben und dann zu sagen, das nehmen wir jetzt für die Szene und wenn das dann so passt, dass es dir Tränen in die Augen treibt, dann finde ich das irgendwie toll. Aber würde mir jetzt auch niemanden da merken, der da irgendwie den Soundtrack zusammengestellt hat oder so.
Ja, ich meine, okay, das ist ja was zum Beispiel, was man über Tarantino immer sagt.
Der fiel mir auch gerade ein, ja.
Dass er eben ein Händchen dafür hat, genau den richtigen Song zu wählen und so. Und das würde ich auch unterstreichen, obwohl ich ja kein Tarantino-Fan bin, dass er einfach Sachen ausgräbt, die dann sofort in dem Moment, wo du sie in diesem Film hörst, eben für diese Szene so eine Perfektion darstellen, dass sie sofort ein Klassiker wieder geworden sind. Viele von denen sind ja viel älter eigentlich und so. Und da gibt's natürlich ein paar Regisseure, die da sehr gut drin sind.
Dann lass uns jetzt zur nächsten Hörerfrage kommen, bevor wir noch John Williams und Hans Zimmer erwähnen.
Ich wollte noch Daft Punk Tron natürlich erwähnen, weil ich einfach finde, dass das großartig ist.
Stimmt, und, das ist auch einer.
Und John Carpenter The Thing, finde ich, ist einfach ein Soundtrack, der so einen großen Anteil an der Atmosphäre des Films hat, dass er für mich eben so herausragt aus diesem Einheitsbrei, den man bei Scores sonst häufig hat.
Ja, gut. Ja. Nee, ich finde es nur gut, dass wir diese Besprechung tatsächlich ohne Hans Zimmer und John Williams. Und bevor das noch kaputt geht, nächste Frage.
Die nächste Frage kommt wieder von dem Herrn mit dem komplizierten Twitter-Name C8A Busus oder wie immer man das ausspricht. Die Frage ist, gibt es Darsteller, die einen Film direkt nicht schaubar für euch machen, deren Präsenz in einem Film nicht erträglich für euch ist?
Für mich ist es ja ganz schön. Meistens ist es so, dass ich mich doch an die Leute eh nicht erinnern kann. Selbst wenn ich das, also
die Frage war geradezu darauf angelegt, dass du das wieder sagen
kannst. Also ein bisschen übertreibst du da natürlich jetzt schon, nicht wahr?
Ja, das stimmt schon, ja.
Ich habe neulich tatsächlich mal recherchiert, wie diese Krankheit heißt, wenn man keine Gesichter erkennt. Aber die hast du nicht, weil dann würdest du auch mich zum Beispiel nicht erkennen, bis ich Hallo zu dir sage. Also so schlimm ist es nicht bei dir.
Das schaffe ich schon noch. Ja, das geht. Mir geht's, wenn überhaupt, eher andersrum, dass ich sag, boah, wenn der oder die da mitspielt, dann schaue ich den Film, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn schaue, höher und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er mir gut gefällt, höher. Aber dass ich eben Leute habe, wo ich sage, boah, nee, die kann ich nie aushalten. Eigentlich nicht.
Veronika Ferris.
Steht auch bei mir auf der Liste.
Nee, wir hatten in Hectors Reise, das haben wir neulich gar nicht erwähnt, war Veronika Ferris drin und hat sich selbst ins Deutsche synchronisiert. Und
unfassbar.
Lassen wir mal ihre schauspielerischen Leistungen außen vor, synchronisieren kann sie gar nicht. Das ist so furchtbar gewesen, das klang so abgelesen und so theaterchargierend, das war fürchterlich. Da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwer anders sie synchronisiert hätte, weil...
Der Stefan macht gerade Ausdruckstanz.
Ja.
Oder sowas.
Es sah eigenartig aus.
Also es war sehr schlecht, Veronika Ferris.
Ja.
Ach so, ich dachte, mein
Ausdruck. Hast du so?
Der war hervorragend. Also ich würde auf die Frage eigentlich nein antworten, weil auch bei Schauspielern, die ich überhaupt nicht mag, gibt es bei fast jedem einen Film, wo ich sagen würde, da fand ich ihn eigentlich doch ganz okay oder den Film mag ich insgesamt. Deswegen, richtig stimmt's nicht, aber es gibt eine lange Liste von Schauspielern, wo ich, wenn ich die auf einer Besetzungsliste sehe, sofort denke, so, oh Gott, bitte erspar mir das. Ganz oben ist Adam Sandler auf jeden Fall. Bei mir Eddie Murphy, aber auch ich, es gibt ja immer diese Frage, was ist dein Eddie Murphy Lieblingsfilm? Und jeder hat einen, auch ich habe einen Eddie Murphy Lieblingsfilm, aber trotzdem mag ich Eddie Murphy überhaupt nicht. Veronika Ferris, ja, Sarah Jessica Parker, Sally Hawkins seit Happy Go Lucky, wobei ich eben auch Filme mit ihr kenne, die ich gut finde. Und Til Schweiger ist für mich so. Ich weiß, das wird bei anderen Leuten hier auf Unverständnis bin, aber ich, für mich ist Til Schweiger einfach ein Nicht-Schauspieler.
Also ich glaube, dass ich solche Leute...
Jean-Claude Van Damme noch.
Ah, okay.
Tut mir leid, einer unserer Hörer hat mir ein Paket mit Jean-Claude Van Damme-Filmen.
Oh, Treffer, Treffer. Nee, also es gibt ja ganz viele Leute, die jetzt an der Stelle so als Tom Cruise oder John Travolta hier diese Scientology-Nasen dann nennen und sagen, das gucke ich nicht.
Aus ideologischen Gründen.
Aber selbst das würde ich jetzt, das finde ich dann immer so ein bisschen albern.
Oder Mel Gibson.
Mel Gibson, ja. Aber nee, also eigentlich habe ich sowas nicht. Es gibt natürlich so Leute, wo man sagt, ach, wenn ich die Wahl habe, muss ich nicht. Aber im Zweifel ist es dann so, du guckst den Film und stellst fest, Vorurteil unbegründet oder Vorurteil zumindest in diesem Fall unbegründet, wenn es auch genügend andere Beispiele gibt, die das möglicherweise bestätigen oder unterschreiben. Im Endeffekt muss man da von Film zu Film gucken.
Also die Frage zielt natürlich darauf ab, die Präsenz von welchen Schauspielern stört einen häufig, und ich meine, da gibt es, glaube ich, doch für viele eine lange Liste. Also.
Ja, Veronika Ferres. Kathi Karrenbauer.
Kathi Karrenbauer?
Hinter Gittern? Diese komische Fernseh... Ich habe die Serie nie geguckt, aber die Frau sieht einfach... Ich weiß nicht, wenn ich die sehe, dann denke ich...
Ich glaube, ich habe noch nie was mit ihr gesehen, deswegen weiß ich nicht.
Ja, nee, ich glaube ich auch nicht. Egal,
jedenfalls. Super.
Veronika Ferres.
Das heißt, sie hat dich so effektiv abgeschreckt, dass ich das nicht möchte.
Nee, aber Veronika Ferres also, enttäuscht einfach oft irgendwie. Aber die hat natürlich auch irgendwie zu ihren früheren Zeiten möglicherweise Filme gemacht, wo sie ganz gut war.
Ja, ich meine, häufig ist es ja auch so, dass man einen Schauspieler deswegen nicht ertragen kann, weil er in bestimmten Rollen immer wieder auftaucht, wo du ihn einfach überhaupt nicht akzeptieren kannst. Und das ist, glaube ich, bei Veronika Ferres. Die hat einfach sowas unglaublich Hausbackenes. Und egal, wo sie besetzt wird, denkst du immer so, ach, das passt einfach hin und vorne nicht. Und sie ist halt meiner Meinung nach auch keine ausreichend gute Schauspielerin, um die Grenzen ihrer Hausbackenheit in irgendeiner Form zu übertreten. Aber ja. Und genauso geht's mir eben mit Til Schweiger. Til Schweiger ist für mich immer gleich. Aber Til Schweiger ist für mich auch deswegen, weil ich ihn einfach als Person, so wie er auftritt, fürchterlich finde. Und das kann ich nicht ablegen, wenn ich ihn in einem Film sehe.
Genau. Ich finde ihn auch teilweise, wenn er als Person so auftritt, ganz grausam. Aber ich kann das ablegen. Mhm. Und deshalb kann ich Til Schweiger-Filme gucken.
Hast du keine Til Schweiger-Allergie? Stefan, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Bei wem kriegst du Pickel?
Ist das, glaube ich, echt zu egal. Ja, so, ja. Mein Gott, dann ist halt, ja, lass mich in Ruhe. Also, wenn die Geschichte gut ist, also mir ist es dann doch wesentlich wichtiger, dass ich eine gute Geschichte schaue, als dass ich irgendwie eine besonders tolle Schauspielerleistung sehe. Es war ja auch jetzt hier zum Beispiel bei diesem Hectors Reisen-Film. Die Geschichte hat mir einfach so gut gefallen, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, bei unserer Besprechung zu erwähnen, dass Veronika Ferres unfassbar schlecht war.
Ja, aber sie hatte ja auch nur eine relativ kleine Rolle. Also wenn jetzt zum Beispiel diesem Film Adam Sandler die Hauptrolle gespielt hat, dann wäre schon im Vorhinein meine Reaktion sehr viel negativer auf
ihn. Ja, da kann man sich vorstellen.
Ja.
Na gut, vorhin kam mal die Idee auf, dass man die Frage ja auch umdrehen könnte und sagen könnte, gibt's auch den entgegengesetzten Effekt, dass man sofort spontan begeistert ist, wenn ein bestimmter Darsteller in einem Film mitspielt. Gibt's solche Leute für euch, die euch sofort ins Boot holen?
Christian Bale?
Christian Bale, Robert De Niro. Also es sind einfach so Leute, von denen man einfach gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, oh Gott, ich habe so einen Man-Crush auf Robert De Niro, sicherlich nicht. Aber halt Leute, wo man schon sehr, sehr viele gute Filme, immer mal ein Ausreißer hier und da. Aber man weiß einfach, die Filme, die der oder diejenige so macht, sind einfach oft gut. Und
das hat zum Teil auch mit der Urteilskraft des Schauspielers zu tun, dass du ihm so vertraust, dass du das Gefühl hast, ich gehe fast überall mit hin, was er machen
genau.
würde.
Genau. Ja. Und das ändert sich dann natürlich immer mal wieder, dass man dann irgendwie Neues entdeckt. Zum Beispiel, höre ich ja nicht auf zu sagen, dass ich großer Ben Foster-Fan bin und dann immer alles sehen muss, was der macht. Ja, also da würden mir jetzt aber wahrscheinlich, wenn ich 10 Minuten nachdenke, 20 Leute einfallen und das bringt einen auch nicht weiter. Das ist normales Fantum, würde ich sagen.
Ja, allerdings, es stimmt schon, was du sagst. Das ist auch so von der reinen Attraktivitätsfrage oder sowas, ist das unabhängig. Weil zum Beispiel bei Mads Mikkelsen würde ich sagen, das ist von allen Schauspielern der, auf den ich am meisten stehe. Aber trotzdem hat er eine Menge Filme gemacht, die ich nicht unbedingt sehen möchte oder die ich auch nicht so gut finde oder so. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel Tony Leung, auch wieder Wong Kar-wai ja häufig besetzt. da muss ich wirklich sagen, alles, was ich von ihm gesehen habe, und okay, er hat unglaublich viele Filme gemacht, das heißt, ich habe wahrscheinlich doch sehr vieles auch nicht gesehen, was er gemacht hat, aber ich finde, dass seine Rollenwahl eben auch von einem Geschmack zeugt, der mir sehr entgegenkommt, und deswegen hätte ich bei ihm größeres Vertrauen, dass der nächste Film, in dem er die Hauptrolle spielt, was ist, was mich auch auf jeden Fall begeistert.
Jean Reno fällt mir noch ein.
Boah, der hat auch ganz schön schlechte Filme gespielt.
Ich mag den immer, wenn ich den sehe.
Ja, da geht es mir auch so, dass ich dann manchmal einen von den Leuten, die ich mag, in einem Film sehe und der Film an sich nicht so gut ist, aber ich mich einfach so freue, denen beim Schauspielern und beim Agieren zuzuschauen, dass mein Grundgefühl dem Film gegenüber, auch wenn er vielleicht richtig ärgerlich schlecht ist, irgendwie positiv ist, weil man einfach irgendwie 2 Stunden jemanden zuschauen konnte bei was er richtig gut konnte, den man auch richtig mag. Wenn es auch vielleicht eine blöde Geschichte ist.
Ja.
Jo. Gut. Die nächste Hörerfrage ist von Hildegard. Hildegard fragt, Bob, warum hast du Promi Big Brother geguckt?
Die Frage ist von Claudia. Hörerfrage von Claudia.
Du sollst doch nicht unter falschem Namen einsenden, Claudia.
Hat sie wieder geschrieben, sie sei Hildegard. Ja. Wir erkennen es halt, weil sie Dr. Hildegard schreibt.
Ja, das verrät dich. Die Frage ist völlig berechtigt, Hildegard und Claudia. Das war meine Twitter-Timeline, die schuld war.
Ja, na klar.
Ja, natürlich. Ich saß drüben am Schreibtisch und der Fernseher war weit weg und aus. Und ich habe ein bisschen so durch Twitter durchgelesen und überall dieses Hashtag PBB oder PromiBB. Und alle redeten darüber, vor allen voran Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Und es gab dann zum einen eine Menge Verwunderungstweets und dann natürlich dieses typische Twitter-Bashing, dass man sich gemeinsam darin anstachelt, den noch besseren Spruch über das, was da im Fernsehen passiert, zu machen. Und da waren dann auch wirklich ein paar dabei, wo man gut lachen konnte, ohne dass man überhaupt gesehen hat, was da passiert ist. Und dann dieses ständige Gewitzel, dass man die gar nicht kennt, die da sind und oder zum Teil nicht kennt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich wissen, was da passiert. Und dann bin ich rübergegangen, habe den Fernseher angemacht und habe tatsächlich, ich gebe es offen zu, Promi Big Brother geguckt, die Einzugsfolge, die gestern Abend lief. Also wir nehmen das jetzt hier am Samstag auf, gestern Freitag ist das passiert.
Kannst du ganz kurz erklären, wie lange sind die da in dem Haus?
Das ist nur kurz, weil das sind ja Promis, die will man nicht so lange quälen. Ich glaube 15 Tage oder sowas oder 14.
Also 2 Wochen, wie viele Leute?
12, glaube ich.
In so einem normalen Haus?
Nee, es gibt das Haus, der Trick ist, dass das Haus zweigeteilt ist. Das eine ist so ein Folterkeller, also jetzt Folterkeller ist also so ein echt ekliger, ranziger, abgeranzter Keller, wo du auf zerschnittenen Schaumstoffmatten liegst, die einfach nicht
schön.
Und du musst auch schäbige Sachen tragen und irgendjemand muss in einem riesigen Hamsterrad rennen, damit an einer Wand, wo eine Dusche ist, ohne Verkleidung, also da siehst du dann die Leute nackt rumstehen, damit du da duschen kannst, muss der andere im Hamsterrad laufen, sonst kommt kein Wasser raus. Und dann gibt's die obere Etage, da ist alles Luxus. Da gibt's Champagner ohne Ende, da gibt's 3 Kaffeemaschinen und weiß nicht, ein Pool und alles.
Also und wie kommst du in die jeweiligen Bereiche?
Zuschauervoting. Jetzt am Anfang wurde es aufgeteilt. Man hat natürlich erstmal die ganzen Plastikbusenwunder nach unten gesteckt, damit die nackt duschen müssen. Das ist sehr Sat.1-mäßig, sehr
billig. Können die dann nicht irgendwie im Bikini duschen oder sowas?
Könnten sie, aber machen sie natürlich nicht, natürlich, weil das eine nicht ist eine Ex-Pornodarstellerin und das andere ist Lothars Teppichluder. Oh. Und die machen natürlich sofort, ziehen die blank in der ersten Folge nach 10 Minuten, wo du dir denkst, ey, was habt ihr dafür extra in eurem Vertrag zugesichert bekommen, dass ihr das jetzt sofort macht? Das kann ja nicht sein. Aber gut. Dann sind da halt so Leute wie der Ex-Bachelor und der übrigens immer noch Single ist.
Welcher Ex-Bachelor?
Paul.
Ach, Paul.
Ja. Und er sitzt dann
da. Guckt Claudias doch.
Debil grinsend. Nee. Ich kannte den, also ich hatte Bachelor nie geguckt, aber der sitzt dann da debil grinsend in der Ecke, während das Teppichluder ihre Plastikbrüste wässert. Und dann schalten sie immer wieder auf ihn, wie er da sitzen, so debil in die Gegend guckt. Irgendein Typ, der mal.
Das gemacht 4 Stunden später in Wirklichkeit, aber egal.
Das könnte sein. Das könnte echt sein. Ja, und oben ist dann Ronald Barnabas Schill eingezogen.
Was?
Dieser Richter gnadenlos, ja, der danach irgendwie ein.
War der nicht irgendwo in Südamerika
jetzt? Ja, in Rio mit, ich weiß nicht. Und der bringt jetzt ein neues Buch raus. Hat er gleich ganz offen in der ersten Folge erklärt, das ist jetzt PR für ihn hier, weil das Buch kommt am Montag raus und deshalb.
Was für ein Buch ist das?
Weiß ich nicht. Ist mir doch egal. Ich will jetzt auch.
Der ist auch so ganz abgefragt und so.
Ihr ist ein fürchterlicher Schleimer. Es ist unfassbar, wie der die Frauen anschleimt. Ach, Claudia Effenberg ist natürlich drin.
Oh Gott.
Die schleimt er dazu. Und der größte Star, den man tatsächlich kennen könnte, wenn man sich denn für Schlagermusik, ich nehme an, dass das Schlagermusik ist, interessiert, ist dieser Wendler. Wendler. Der ist da drin und der ist auch derjenige gewesen, der gestern in der ersten Folge vom Publikum dann gleich mal vom Luxusbereich in den Keller gewählt wurde. Okay, der Rest, den kennt man wirklich nicht.
Also, war der Wendler nicht vor kurzem erst im Dschungelcamp?
Ja, ich glaube schon.
Der
das haben sie zumindest
in solchen Formaten.
Das haben sie zumindest häufiger erwähnt, dass er das wohl angeblich gewesen ist. Wie gesagt, es ist mal wieder so ein Abstieg in die Niederungen des Privatfernsehens, den ich schon lange nicht mehr gemacht habe, der so eine Guilty Pleasure-mäßiges Vergnügen auch irgendwie beinhaltete, zumindest für diesen einen Abend. Ob ich jetzt noch eine zweite Folge gucke, ist wirklich, steht sehr in den Sternen, aber es war mal ganz nett irgendwie. Ich habe da ein Glas Wein zugetrunken und habe parallel Twitter quer gelesen und musste danach, um mich innerlich von Ronald Barnabas Schill zu reinigen, dann doch nochmal Chili Chili Bang von den Beginnern hören.
Also die Tatsache, dass Twitter dich dazu beredet hat, Promi Big Brother anzuschauen, sagt alles über Twitter, meiner Meinung nach. Das ist etwas, wovon man sich fernhalten sollte. Jawohl, auf jeden Fall, wenn man solche Freunde hat wie der Bob.
Ja, aber
ja.
Nee, da waren ein paar wirklich gute Gags bei. Böhmermann hat auch ordentlich draufgehauen. Der hat auch sehr viel Spaß, glaube ich, gestern Abend gehabt.
Sehr schön.
Ja.
Gut, wir empfehlen es unseren Hörern oder lieber nicht?
Nein, lieber nicht. Also wenn ihr das auch geguckt habt, dann können wir gerne in den Kommentaren noch ein bisschen darüber reden. Aber
jetzt haben wir 85 Kommentare und alle gehen über Promi Big Brother.
Ja, und 80 davon handeln von der Frage, Bob, warum hast du das getan?
Oder bejubeln dich und fragen die Claudia und mich, warum wir es nicht geschaut haben.
Wir werden sehen.
Ja, wenn das passiert, dann müssen wir das wohl auch gucken nächste Woche, Claudia, und dann.
Also ich sage das ja ungern, weil mir dann immer vorgeworfen wird, dass ich eine verbitterte Gefängniswärterin bin, aber mein Leben ist zu kurz, um das zu schauen.
Wie oft wurde dir schon vorgeworfen, dass du eine verbitterte Gefängniswärterin, wirklich in dem Wortlaut?
Ja.
Sehr schön.
Das habe ich mir gut gemerkt, weil
sehr schön.
Eine schönere Beleidigung wurde mir niemals entgegengeschleudert.
Hört diese Person uns noch oder hat es überhaupt im Podcast?
Ich denke, der damals mit Abscheu hat er sich von uns abgewendet wahrscheinlich.
Soll er machen.
Gut. Allen anderen Hörern wünschen wir eine schöne Woche.
Allen anderen Hörern, aber auch dem Ex-Hörer, der mich eine verbitterte Gefängniswärterin genannt hat.
Und allen Hörerinnen, schreibt Kommentare. Vor allen Dingen die Damen müssen da mal ein bisschen aus der Deckung kommen. Wir haben so viele Herren in den Kommentaren. Aber
ist gar nicht wahr. 50% der Kommentare kommen von der Frau.
Ja, du zählst nicht als Hörerin, weil das machst du nur ehrenhalber.
Nein, ich rede einfach gerne mit unseren Hörern.
Das ist ja auch okay.
Gut.
Das nennt man Community Management.
Schön. Jetzt, wo wir auch einen passenden Begriff dazu haben.
Claudia ist unsere Community Managerin.
Aber sowas von.
In diesem Sinne, ich muss jetzt auf eine Karnevalsparty.
Oh Gott, Stefan. Und du kannst nicht mal dich dafür entschuldigen, dass Twitter dich dazu gezwungen hat.
Ich berichte nächste Woche.
Bitte nicht.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Dann. Ugh.